Pro und Contra Blicksport Podcast, 2. November 2021. Wir kommen gerade direkt zur Sache. Fußball, Hockey, Bund.
Alles
wir
dabei.
Wir haben einen Gast, wie auch schon, und zwar rein aus dem Fußball. Wir haben Andreas Böhni da, Ex-Fußballchef vom Blick, mittlerweile stellvertretender Sportchef und einfach eine Grösse bei uns.
Einer, der weiss, wie es läuft im Fußball.
Im Fußball. Wir fragen ihn zum Wahrwirbel, den es in Zürich gegeben hat, Spiel FCZ Basel. Da wollen wir genau wissen, was passiert ist.
Und ob wir das überhaupt können mit dem Wahr. Irgendwie gibt es immer Ärger.
Pro und Contra. Sportstreitgespräch mit
Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
Ein Experte haben wir heute am Start. Normalerweise fabulieren wir zum Fußball national und international im freien Stil hier innen. Dino?
Wir fischen im Trüben.
Ja, und heute schlottert uns ein bisschen Knäu.
Ja, endlich mal einer, der weiss, was er erzählt. Es ist auch, der Anlass ist auch der richtige.
Absolut.
Wie oft wir uns schon über den Wahr und seine Folgen beschwert haben oder unterhalten haben mit uns einmal.
Beschwert.
Und das mal müssen wir jetzt einfach wissen, was Sache ist. Darum haben wir Andi Böhni bei uns, der bestens informiert ist über alles und auch.
Und unser Chef.
Weiss, was läuft. Aber es ist schon erstaunlich, dass man immer wieder diskutiert. Wobei, das will man ja eigentlich. Man will ja Diskussionen haben, Emotionen beim Fußball. Und es heisst, einerseits, der Wahr wirkt die Emotionen ab. Andererseits bringt er noch mehr Diskussionsstoff oder verschiebt die Diskussionslage vom Schiedsrichter zum Videoschiedsrichter. Ist mir persönlich eigentlich gleich. Was mich erstaunt ist, obwohl man die Möglichkeit hat, zum alles nochmal anzuschauen, wird es dann gleich falsch entschieden oder nicht richtig entschieden. Und da wollen wir jetzt vom Andreas Böhni wissen, warum.
Ja, warum ist das so und warum sind wir so verwirrt? Also, hoi, das erste Mal, wir sind so verwirrt. Schön, hilfst du uns da aus. Also, Wahrwirbel, habe ich mir aufgeschrieben. In Zürich, irgendwie die Woche vorher in St. Gallen und wo war es noch? Gewesen? Beim IB-Match. Also, wir haben in der letzten Woche immer wieder Aufregung, Ärger und am vergangenen Samstag ist es so weit gekommen, dass man, ich glaube, also wir nehmen am Dienstag Mittag auf, Tage später noch nur das eine Thema hat. Was ist eigentlich unser Problem mit dem Wahr?
Ja, ich glaube, der Wahr ist mal zuerst eine der besten Erfindungen der letzten Jahrzehnte. Und die ganzen Diskussionen haben sich ja nur verschoben vom Schiedsrichter auf den Wahr. Und ich glaube, dass es nicht immer gerade so läuft, hat einfach vielleicht damit zu tun, dass du aus nicht aus jedem Esel kannst du ein Rennpferd machen, oder? Man muss sagen, dass das ganze Wahr ist ja relativ neu. Mhm. Da ist dementsprechend auch wenig Ausbildung noch bei den Schiedsrichtern. Das sind nicht solche, die das von den Piken auflernen. Die sind Schiedsrichter gewesen und werden dann wahr. Und jetzt gibt es Situationen, wo das Tempo sehr, sehr schnell ist und sie vielleicht nicht alles rechtzeitig können anschauen können. Und darum ist da noch eine gewisse Fehlerquelle rum. Aber grundsätzlich finde ich es herrlich, weil es die Emotionen schürt.
Also ich bin ja grundsätzlich Freund vom Videobeweis. Ich finde einfach, der Fußball, und jetzt bist du als Vertreter vom Fußball, musst für alles gerade stehen, was der Fußball je falsch gemacht hat. Der Fußball hat es wirklich verpasst, das ist meine These, aus dem, was auch in anderen Sportarten schon seit Jahrzehnten machen, also im American Football gibt es irgendwie seit 1987 oder was, kannst du Videobeweis verlangen, zu lehren. Man hat einfach etwas gemacht. Und dann irgendwie gemerkt, okay, das funktioniert mit nachjustieren, man versucht das irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen zu machen.
Ja, Fußball ist halt so eine sehr antiquierte Sportart, dadurch, wo auch die Tradition sehr, sehr hoch oben ist, dass das überhaupt eingeführt wird, hat wahrscheinlich wahnsinnig viel gebraucht, glaube ich. Das ist ja auch, dass es nach wie vor Homosexualität dermaßen ein Tabuthema ist. Das spielt ja alles in das rein, das Antiquierte. Und ja, und dass nachher dann die Geburtswehe hast, ist auch klar.
Aber scheitert es nicht auch daran, dass man gar nicht richtig weiss, was darf man dann anschauen. Also es wird ja laufend diskutiert. Ich mag mich erinnern, Bundesliga, glaube ich, ein Eckball, den es gegeben hat, kurz vor einem Goal. Das dürfen sie nicht anschauen, aber wäre ja eigentlich matchentscheidend, oder? Ich glaube, bei Red Bull.
Es kommt immer mal wieder vor, Leipzig, oder? Also, ja. Aber gut, der Schiedsrichter weiss das ja schon, was er anschauen darf.
Die Deutschen haben ein bisschen ein anderes Problem wie wir Schweizer. Die Deutschen tun sich sehr gerne selber produzieren und durch das wollen sie sich immer mal den Wahr anzeigen, wie wichtig das er jetzt ist und greift vielleicht schneller ein. Ich glaube, das ist auch noch ein Mentalitätsproblem vielleicht ein bisschen da in der Bundesliga. Und sie haben ja am Anfang viel, viel mehr Theater gehabt. Aber ich glaube, das Schwierige ist schon, dass du, dass es halt nicht immer genau gleich messbar ist, oder? Ich glaube, wenn du irgendwann mal kannst technisch sagen, offset ja oder nein, und nicht musst auf die Augen vom Menschen zurückgreifen, dann ist es vielleicht anders, oder? Wir haben die kalibrierte Linie jetzt nicht, und das ist wahrscheinlich auch kein Vorteil.
Ich finde das eben lässig, dass man, das Offset so offensichtlich müsste sein, weil das ist eigentlich die Idee vom VAR, dass es klare Fehlentscheiden aufhebt, oder? Das Offset in der Schweiz, können wir uns das einfach nicht leisten.
Genau, ist es teuer, die kalibrierte Linie zu haben, oder? Und wenn du die kalibrierte Linie nicht hast, bist du vom menschlichen Auge abhängig. Und das menschliche Auge, ja, das ist, lässt auch manchmal der ein oder andere im Stich.
Red du für dich. Ja. Aber ja, genau.
Jetzt. Wenn man sich vorstellt, der Linienrichter muss gleichzeitig schauen, wenn genau geht der Ball vom Fuss weg bei dem und wo steht er an der 30 Meter weit vorne. Eigentlich ein Ding von der Unmöglichkeit, dass man einem Menschen so etwas zumutet. Schlicht und ergreifend nicht möglich. Oder?
Jetzt wird es also, sehr grundlegend, ja.
Aber es ist so.
Und absolut.
Ja, der Linienrichter. Erwartet vom Linienrichter, dass er das sieht. Und ja, dann finde ich schon, macht es keinen Sinn, dass man ein Goal gibt, wo einer 3 Meter im Abseits steht. Aber wenn man dann irgendwie die kalibriert der Linie sieht, gefühlt 2 cm, macht das noch Spass nachher? Das gut, man kann sagen, entweder macht man es oder man macht es nicht. Und wenn man es macht, dann macht man es richtig. Das spricht dann wieder gegen den Wareinsatz bei uns in der Schweiz, wo man die kalibrierte Linie nicht hat. Also wieso leistet man sich das nicht?
Ja, das ist eine Geldfrage im Moment. Aber das wird ja sich früher oder später erklären, nehme ich mal an. Ich finde halt, was mir halt besonders gefällt, da viele nicht verstehen können, viele regen sich auf, wenn der Angriff weitergeht und du weißt nicht, ist jetzt Goal oder nicht. Ich finde das auch grossartig.
Spannend,
wenn der Goal geht, du kannst nachher nochmal, also es sind 2-3 Mal Spannung und ja.
Was entgegnest denn du den Leuten, die sagen, der VAR ist ein Emotionskiller? Also, das kann man nicht abstreiten. Früher, ohne VAR, hat man gesehen, das Goal geschossen, dann springen sie auf die Zäune, reissen sich die Leibchen vom Leib. Da dürfen sie auch nicht mehr, finde ich auch schade. Ich meine, die Emotionen sollte man zulassen. Aber jetzt stehen sie her und wiegeln noch ab. Und nachher ist die Freude einfach nicht mehr die gleiche, oder?
Ja, Jan Sommer hat ja zuerst gewartet, wie er gejubelt hat gegen Frankreich. Und nachher ist die Freude trotzdem riesig gewesen.
Gut, das sind natürlich andere
Menschen. Aber es ist brutal, oder? Ich glaube schon, also wenn du, ich hatte Guardiola im Kopf in der Champions League mal, wo der 93. Schuss ist, entscheidend Goal, jubelt wie ein Irrer und nachher kommt, dass es nicht gilt. Ich sage, ich entgegne dem halt 2-mal Emotion, 1-mal Jubel, 1-mal Ruhe. Aber natürlich für den Sportler ist es brutal halt, ja.
Und für uns Journalisten, wenn wir uns so sagen will. Wir machen jetzt das einfach mal so.
Das ist kein geschützter Titel, du darfst alles sagen, was du willst.
Genau. Ja. Ist es natürlich Gold wert, oder? Weil die Diskussionen, die werden tatsächlich beführt durch das. Jetzt haben wir nochmal eine Dimension, nämlich nicht nur der Schiedsrichter ist schuld, sondern der VAR auch noch. Also ein zweiter Nesel, den man kann irgendwo hinstellen kann. Das hat man ja gern, oder? Also der Schiedsrichter
absolut muss
ja mit dem leben, oder? Das ist ganz klar. Und der Schiedsrichter ist wieder, sollte ja unparteiisch sein.
Ist er auch.
Sind beide Fangruppen Gegner. Das weiss er schon, bevor er den Beruf ergreift. Und im Hockey fehlt uns noch ein bisschen die weite Dimension, weil wir den VAR nicht haben.
Doch, den Videobeweis gibt es ja. Der funktioniert ja meistens sogar. Das ist ja erstaunlich.
Gleich, wo es anschaut, das ist der Schiedsrichter, der vorher schon.
Aha, so, ja gut. Es gibt nicht irgendeinen anonymen, meistens ohne Gesicht.
Irgendwo, wo in einem dunklen Herdöpfelkeller hockt. Und auf so ein kleines Bildschirm starten.
Aber ich finde also, das mit dem Anschauen finde ich eigentlich noch relativ zentral, dass es den Schiedsrichter anschaut. Das macht jetzt bei uns viel zu wenig. Sie verlassen sich dann zu fest manchmal auf den Keller. Und ja, manchmal fände ich besser, wenn man ein bisschen das Tempo wie raus und selber auch mehr geht, anschauen.
Ja, die Frage, also, aber es war auch an der EM ähnlich gewesen, oder? Haben wir im Sommer ja schon diskutiert, die ganzen Penalty-Szenen zum Beispiel, wo dann der VAR gefunden hat, ja nein, liest wahrscheinlich richtig genug, dann die Diskussion, Kontakt oder nicht, und geht man dann schauen oder nicht. Also, in der Autorität vom Schiedsrichter müsste es ja dann eigentlich zuträglich sein, wenn er auch Grösse hat, zum sagen, hey, schau mir das rasch an, und dann reden wir alle vom Gleichen und, ah nein, vor allem hat er nachher als Einziger gesehen, wie es wirklich war, im Gegensatz zu den 22 Spielern, die versuchen, nicht die eine oder andere Richtung zu beeinflussen.
Manchmal habe ich das Gefühl, es ist schon im Tempo vom Spiel sieht es manchmal anders aus, als wenn du noch eine Slow-Motion hast. Ich glaube, da hast du relativ schnell ein Schere im Kopf als Schiedsrichter. Meine, du, Dino, du bist Profisportler gewesen. Ich glaube, du empfindest es anders auf dem Platz vielleicht, als wenn es nachher im Fernsehen war.
100%, ja. Was ich beim Hockey wirklich gut finde, ist, dass man zum Beispiel die Entscheidung, Goal oder nicht, oder Goal in Behinderung oder nicht, die wird hundertprozentig dokumentiert. Man sieht auch den Entscheidungsfindungsprozess der Schiedsrichter, kann man miterleben, was die Leute zum Teil sehr langweilig finden, aber hochinteressant, weil man dann wirklich aufgeklärt ist. Es bleiben keine Fragen offen, außer man sagt, man ist Fan und sagt, ja, ich sehe zwar, dass es stimmt, aber es ist mir gleich, ich finde es gleich
nicht richtig. Aber Torum Offside ist auch nicht immer ganz einfach.
Nein, das stimmt.
Gut, Torum Offside gibt es so nicht mehr, aber es ist die Goalie-Behinderung, die es noch gibt. Ist ein Graubereich, wo halt ein Graubereich ist. Ja, von ganz weiß bis fast schwarz und es ist fast alles möglich. Ja.
Jetzt müssen wir aber kurz über die konkrete Szene. Jetzt haben wir lange um einen heißen Brei geschwätzt. um die konkrete Szene vom Samstag reden. Also dort ist ja im Prinzip der Entscheid, Stand heute, vielleicht gibt es morgen noch neue Fakten, ich habe das Gefühl, es ändert sich dauernd, ist der Entscheid richtig gewesen, dass das vermeintliche 4-2 vom FC Basel nicht gegolten hat? Nehmen wir an, mittlerweile haben auch die Szene gesehen, die beschreiben wir jetzt nicht noch einmal. Und nachher aber der Freistoß, der später zum 3-3 Ausgleich führt, also wenige Sekunden später, am falschen Ort ausgeführt wurde. Ist denn das jetzt der Fehler vom VAR oder vom Schiedsrichter? Weißt du überhaupt schon, wer wird jetzt da...
Wahrscheinlich alle etwa gleich, vom Gefühl her, oder? Also, aber ich meine, weißt du, ob das Freistoß, ja klar, das war jetzt weit vorne gewesen, aber am Schluss.
50 Meter?
50 Meter, ja, aber ich glaube, der FC Basel hätte die Möglichkeit gehabt, das besser zu verteidigen, vom Gefühl her.
Ja, mit mehr als 2 gegen 5 wahrscheinlich, ja, keine schlechte Idee. Ja.
Gut, wenn du darauf einstellst, ein Freistoß kommt irgendwie vom gegnerischen 16er aus oder von der Mittellinie, ist ja schon noch etwas anderes, oder?
Ja, ja, klar. Nein, es ist wahrscheinlich ein Fehler da drin, aber ich glaube eben, das gehört ein Stück weit zum Fußball dazu, das ganze Drama und dass man jetzt das diskutiert und ich meine, ja, 99,5% von den Fällen hat es wahrscheinlich keine Rolle gespielt. Aber die Szene ist eben, der Gotcha jetzt am Ball war, im Verlängern und so, das ist, sehr verwirrend nach wie vor.
Die Regeln, die ist Blödsinn.
Oder? Ja, ich habe es vom Gefühl her sicher, finde ich auch, ja.
Wer müssen wir da beeinflussen, dass die abgeschafft wird? Geändert wird endlich das IFAB.
Das IFAB, genau, International Football. Ja, das ist ja klar, das IFAB.
Ah, Kampagnenstart, okay.
IFAB.
Letzte Frage, der Ludovic Magnan hat auf Blue gefordert, im Zug von diesen Diskussionen, Schiedsrichter soll sich gefälligst äußern, nach so strittigen Entscheiden. Gute Idee.
Ja, für die Medien eine hervorragende Idee, dass man das pusht. Und ich hätte am liebsten, wenn sich auch alle Spieler die ganze Zeit würden äußern. Und möglichst kostenlos, oder? Bis jetzt ist es ja so, dass dann rechte Halter ein bisschen mehr Interviews haben als andere.
Dino?
Ja, da. Ich bin präsent.
Sehr kontrovers, sehr gut.
Gut, ich muss dazu sagen, also die Interviews nach dem Spiel, also 90% von denen kann man sich auch schenken, weil einer zu fragen über Freude hat.
Nein, aber wir werden den Schiedsrichter fragen, warum er Tomaten auf den Augen
hat. Schiedsrichter gehen wir jetzt davon aus, es passiert jedes Mal irgendetwas, was kontrovers ist, dann ja. Aber sonst den Schiedsrichter befragen. Sie haben das Spiel ruhig über die Bühne gebracht. Wie gefällt Ihnen das? Dann sagt er, dass der Schiedsrichter nicht gesehen wird, dann ist er ein guter Schiedsrichter. Und vor allem einfach, ja.
Es hat aber auch noch seinen Reiz.
Ja, der Wahrheit schalt, virtuell. Ist,
das finde ich reizvoll.
Das wäre reizvoll.
Das ja. Also, der müsste auch herstehen.
Dass der VAR muss per Videocall am Schluss auch noch sagen, dort habe ich gerade noch ein Volks Squid Game neben der Halle laufen gehabt und leider irgendwie.
Was man ja nicht haben will, ist ein Skandal ohne Gesicht dahinter. Und wenn ein VAR einfach, der VAR ist die Schuld, ja, wer ist denn der VAR? Das will man auch wissen, oder? Du hast vorher gesagt, die sind noch nicht gut ausgebildet, aber Gnade kann ja so einer gleich nicht erwarten vom Volk. Vielleicht
vom Volk,
wird er geschützt wegen dem, weil sie noch nicht so weit sind. Aber eigentlich müssen wir den VAR auch herstellen und definieren, wer ist der VAR.
Ah, das ist schon definiert, also man weiss es.
Was hat der schon auf dem Kerbholz?
Es ist ja eigentlich immer so, dass die einfach den VAR und den Schiedsrichter schützen, indem es der Chef anstellen, der dann redet, oder? Das ist meistens so, dass der Daniel Wermelinger dann redet.
Gut, solange es nicht der Urs Meier ist.
Urs Meier ist in Deutschland.
Genau, der hat mittlerweile eine andere Flughöhe, Champions League und deutscher Fußball, ist da unsere Super League.
Ist das so?
Das ist offensichtlich, ja. Du, wer weiss, vielleicht ändert sich das irgendwann. Dann wird alles gut. Andi, du musst weiter, ich weiss. Du hast Termine. Letztes Wort, Nazi-Aufgebot. Auf was dürfen wir uns freuen am Freitag?
Ja, wahrscheinlich nicht allzu viele Überraschungen, gehe ich mal von aus. Also,
Marco Zwissig gibt kein Comeback.
Marco Zwissig gibt höchstwahrscheinlich kein Comeback.
Schade eigentlich, aber dann wissen wir wenigstens das. Dann können wir die dritte Säule auf irgendetwas anderes wetten. Gute machen wir das. Danke vielmals.
Danke euch.
Ade.
Danke.
Ade. Bleiben wir doch gerade bei der Sportjustiz. Jetzt sind wir allerdings auf uns allein gestellt. Herr Böni hat das Studio mittlerweile verlassen.
Fluchtartig.
Ich glaube, es liegt daran, dass er tatsächlich auch noch anders dazu hat, als mit uns hier rumzuschwafeln. Das ist halt, wenn man stellvertretender Chefredakteur Sport ist, dann hat man noch irgendwie
ein bisschen gerockt.
Und man ist ein Mann, der tatsächlich irgendwie ohne geht es nicht. Und ja, wir nehmen das so hin und sind uns unserer eigenen Irrelevanz einmal mehr bewusst worden. Also Sportjustiz, wir bleiben dabei. Wechsel aber zum Eishockey. Der Fabrice Herzog, Stürmer vom EV Zug mittlerweile, ist in diesen Tagen mächtig in den Schlagzeilen. Der Grund, Crosscheck gegen Marco Dufner vom vergangenen Samstag. Eigentlich eine Szene, wo, wenn es ein anderer Spieler gewesen wäre als der Herr Herzog, nicht so ganz grosse, also wenn ich es jetzt mal Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Das Problem ist, es ist der Herr Herzog, der das Foul gemacht hat, ist vorsorglich gesperrt worden für ein Spiel, ist dieses Jahr schon mal gesperrt worden für 8 Match nach einem Foul am Eric Blum vom SCB. Damals noch für den HCD gespielt, der Herr Herzog hat mittlerweile, das ist sein 8. Verfahren, das er am Haus hat von der Hockey, von der Liga-Justiz. Irgendetwas stimmt dort nicht, oder?
Ja, muss man schon sagen, der häufig, wenn sich das immer wieder wiederholt, muss man sagen, stimmt etwas nicht. Was mich ein bisschen stört, ist, dass man bei einem Wiederholungstäter, und da muss ich schnell eine Klammer setzen, ein Beispiel Tristan Gervais ist eine Zeit lang auch aufgefallen durch zum Teil überharte Checks und Checks zu Unzeit, wenn man dem so sagen will, einfach nicht regelkonforme Checks. Und das hat sich irgendwann gebessert und da hat es geschafft, einen Spagat zu machen zwischen dem ganz harten Checks und innerhalb von der Regeln bleiben. Es klingt nicht jedem. Beim Herzog hat man das Gefühl, es ist ein bisschen ungestüm und fast ein bisschen wie ein Elefant im Porzellanladen. Das ist mehr ungeschickt als bösartig, wo wir uns
also das gegen Blum ist nicht ungeschickt.
Das wollte ich gerade sagen, wenn wir im Moment lang Zeit
haben. Nein.
Das muss man natürlich schon sagen. Das war eine Tätlichkeit, das war kein verirrter Check mehr oder ein unglücklicher Check. Das war eine Tätlichkeit. In dem Fall sehe ich das ein bisschen anders. Ich verstehe es aber, dass man so einen brandmarkt. Also ich kann es nachvollziehen, verstehe es nicht ganz nachvollziehen, dass man aus Fansicht natürlich dann sagt, der gehört weggesperrt, den muss man aus dem Spiel entfernen, möglichst lang. Was mich dunkelt, ist, man schaut dann eigentlich das Foul nicht mehr an als Foul, sondern man schaut an, wer es gemacht hat. Und das ist ja grundsätzlich nicht die Idee, sondern man sollte zuerst einmal das Vergehen beurteilen und nachher im zweiten Schritt erst vielleicht noch Spielsperre dazufügen, weil man dann sagt, es ist ein Wiederholungstäter. Mhm. Man muss einem Wiederholungstäter ja gleich auch zugestehen, dass wenn er noch im Eishockey bleibt, wo Kontaktsport ist, dass er ab und zu mal auf die Strafbank muss. Und ich finde, dann sollte ein Schiedsrichter nicht schon einfliessen lassen, was eigentlich der Einzelrichter nachher machen sollte, nämlich eine Zusatzstrafe für den Herzog, weil er der Herzog ist. Und das Foul dann quasi dort schon mit dem Zusatz Wiederholungstäter auch noch würzen. Weil das ist schwierig, am Schluss auseinanderhalten, was ist was. Oder?
Logisch, also auf dem Eis sollte die Rechtsprechung also ist klar, gleiche Vergehen sollen gleiche Konsequenzen haben. Das ist eigentlich die Grundlage. Passiert natürlich unter uns gesagt sowieso nicht. Also das Game-Management der Schiedsrichter ist dann auch regelmässig mal wieder ein Thema und dann wird darüber diskutiert. Und in den Playoffs gibt es nochmal andere Regeln und überhaupt. Also nein, es gibt nicht andere Regeln, Blödsinn. Zum Teil eine andere Regelauslegung, ja, das hat man sich ja auch gewöhnt. Das ist irgendwo ein bisschen Teil von der Kultur von dem Sport. Jetzt beim Herzog, was ich mich schon frage, also wir haben die Aktion, wir haben die beide jetzt dutzende Mal gesehen und ich muss schon sagen, es ist nicht... Ja, also am Schluss ist es gleich dann schon eine aktive Handlung, den Stock wie mittels Crosscheck im Gegner ins Knick reinzuhauen. Es ist nicht der dumme Check, der abrutscht. Es ist dann doch noch irgendwo eine aktive Handlung. Ich weiss, es gibt die Haltung, dass man sagt, ja, es ist irgendwie eine Reaktion darauf, dass der Gegner bremst.
Ja, man kann es sagen, wenn man in der Szene ein bisschen auswalzt, kann man eigentlich recht schnell draufkommen, was es geht. Also, es gibt Szenen, wo einer einem anderen nachfährt und einem einen Crosscheck in den Rücken versetzt, weil er sich ärgert. Und das kann man aber meistens aus der Szene rauslesen. Dann ist vorher irgendetwas passiert. Bei denen ist aber nichts passiert. Das war eine normale Spielszene gewesen. Und der Mauro Dufner heisst er, glaube ich.
Ja.
Er hat dann bremst und der Herzog fährt ihm von hinten in den Rücken und nimmt dann den Stock auf. Jetzt, jeder Mensch hat einen anderen Angstreflex oder einen Selbstschutzreflex. Wenn etwas auf dich zukommt, dann wehrst du ab. Das ist automatisch so. Aber wenn du im Auto hockst und du merkst, du fährst am anderen jetzt dann gerade hinten rein, dann weißt du zwar, du hast den Airbag, aber du reißt wahrscheinlich noch den Arm auf oder
du hast. Aber du trittst nicht noch aufs Gas.
Du trittst nicht aufs Gas, aber das ist ja in dem Fall ein Schutzreflex, weil du hebst etwas vor dir her. Also wenn du siehst, ein Stock kommt auf dich zu, der Reflex ist, du nimmst einen Arm auf oder weichst mit dem Kopf aus. Irgendetwas. Und der Herzog hat meiner Meinung nach den Duffner gebremst. Das ist verbrieft, das sieht man im Video. Ob du den Stock so weit aufnehmen musst, natürlich nicht. Und ich sage, es ist auch ein Foul. Also er ist ja gleich verantwortlich für seinen Stock. Ich glaube einfach nicht, dass man das gleichsetzen kann mit der Tätlichkeit im Fall Blum. Weil das ist
ein Nein, das kann man nicht.
Er ist auf den Blum losgefahren und hat ihn gezielt im Kopf erwischt. Und jetzt, meiner Meinung nach, müssen wir das laufen lassen, so wie es ist. Er ist freimatch gesperrt worden, was ich schon zu viel finde in dem Fall. Er musste bestraft werden im Spiel. Wenn man dann genau sieht, dass ein Cross-Check gegen den Kopf-Nacken-Bereich ist, dann gibt es vielleicht 2+10. Im schlimmsten Fall halt auch eine Spieldauer und dann eine automatische Sperre. Vielleicht, ich weiß es nicht, ob er schon so weit ist mit den Sperren. Aber jetzt so eine Geschichte daraus machen, finde ich einfach verhältnismäßig blöd, muss ich ehrlich sagen, weil dann zielt es tatsächlich nur auf den Herzog ab. Und der Herzog soll als Wiederholungstäter bestraft werden, wenn er wieder austickt, aber nicht für jedes Foul.
Es ist ja nicht jedes Foul. Es ist ja doch, eben doch eins, das zusätzliche Konsequenzen hat. Also das, eben, ja. Sobald es
In dem Fall hätte der Schiedsrichter auch können 2 Minuten
und geben. Wenn innerhalb von 12 Monaten, was sind 3 Verfahren am Haus hast, ja, also tut mir leid, dann finde ich, also es fordert ja niemand 5 oder mehr Spiele oder irgendwie so etwas, aber ich würde jetzt sagen, das zweite dürfte, ist jetzt ein sehr gefühlte Wort, von mir aus noch oben drauf kommen.
Ja, ich finde dann,
aus pädagogischen Gründen.
Klar, dass er nächstes Mal, dass er wirklich bei jedem Foul wieder so angelockt wird und dass man Sachen geht suchen, die gar nicht rum sind. Das finde ich ein bisschen gefährlich in dem Fall. Man muss ja einem Wiederholungstäter auch zugestehen, dass er sich läutert, oder? Und für das muss er eine Chance kriegen, um weiterspielen.
Also der darf ja weiterspielen, sagt ja nicht mehr
etwas. 2 Minuten Strafe mehr oder gar keine Strafe mehr haben, sonst wird er jedes Mal wieder mit noch mehr Spiel beleidigt.
Aber das sagt ja niemand, dass er das nicht darf.
Nein, wirklich nicht, aber mit uns ein bisschen die Art. Gut, man muss auch immer schauen, wo man sich informiert. Also wenn man zum Beispiel auf Twitter unterwegs wäre, bin ich nicht, aber wenn man es ist, dann stellt man fest, das ist eigentlich nichts anderes als das ist der Ort, wo heutzutage die Leserbriefe eintrudeln.
Einfach früher, schlechter früher redigiert.
Früher hat man die Leserbriefe müssen selber schreiben, man hat sie müssen in ein Kuvert stecken, mit einer Briefmarke versehen und in den Briefkasten werfen. Das war ein Prozess gewesen, wo Haufen Leute davon abgehalten hat, Leserbriefe zu schreiben, nebst anderen Sachen, das vielleicht unleserlich oder der Wortlaut nicht entsprechend war. Dann hat es noch eine Redaktion gegeben, wo die angeschaut hat und entschieden hat, ja oder nein, heutzutage ein Klick, das ist das Zeug. Oder? Das merkt man. Das merkt man, wenn man das liest. Das ist eine Dauererregung auf Twitter. Oder? Und natürlich, man darf nicht vergessen, ein Fan ist nicht dazu verpflichtet, eine objektive Sichtweise zu haben. Der verflucht einfach den, der vom anderen Team ist und etwas Böses gemacht hat. Und wenn der Gleichspieler das Gleiche macht, dann findet man es dann nicht so schlimm. Darum muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn man die Stimmen interpretiert, finde ich.
Sind wir vorsichtig und gehen schleunigst zu den ehemaligen Kollegen von Fabrice Herzog. Letzte Saison noch in Davos gespielt, der gute Mann. Jetzt in Diensten vom EV Zug. Zusammengespielt hat er dort mit dem Sandro Aeschlimann, Goalie. Und irgendwie so Anfang Saison, was war er? Das 1B maximal, eher ein bisschen 2. Man hat dann den Gilles Senn, der aus Nordamerika zum HCD gewechselt ist, im ersten Mal vorgezogen, mit der Begründung, er braucht jetzt Spielpraxis. Dann hat das aber in der HCD-Defensive nicht so wahnsinnig ja, wie nennen wir das korrekterweise? Manchmal ein bisschen unsortiert ausgesehen. Und
schön fair.
hat man angefangen, den Sandro Aeschlimann regelmässiger zu spielen.
Und sie hat auch?
Ja, was ist da los?
Das ist wie die Frage, was zuerst da war. Das Huhn oder das Ei? Man muss dem Gilles Senn schon zugestehen, dass der HCD Anfang Saison noch nicht so sattelfest in der Abwehr, in der Defensive.
Aber
viel mehr Chancen zugelassen hat. Allerdings könnte man das auch umdrehen und sagen, es war wegen Gilles Senn gewesen, dass er der HCD defensiv nicht so sattelfest war.
Also man muss sich ja wahrscheinlich ein bisschen Also du kannst das 100 Mal besser beurteilen als ich, als ehemaliger ehemalige
Spitzenverteidiger.
102 Mal Spitzenverteidiger. Aber also eine Mannschaft muss sich auch irgendwo einspielen mit einem neuen Goalie, oder?
Ja, und eine Mannschaft reagiert auf einen neuen Goalie, wie eine Gruppe auf ein neues Mitglied reagiert, oder? Das ist immer so. Das spielt sich auch Haufen am Hintergrund ab. Und wenn eine Mannschaft einen Goalie hat, wo sie vertraut, wo sie sich wohlfühlt damit, dann wird das ohne Wort eigentlich so kommuniziert. Und es ist etwas, wo organisch wächst. Und wenn eine Mannschaft einen Goalie kriegt oder einen Trainer hat, der einen Goalie immer spielen lässt, der eigentlich das Vertrauen nicht hat von der Mannschaft, dann kann das dazu führen, dass es Fehler gibt, die nicht einmal bewusster Natur sind, sondern es sind Konzentrationsfehler, die einfach, ja, wie willst du das erklären? Es ist nicht quantifizierbar im Gegensatz zu der erwarteten Sieg, die erwarteten erzielten Tor und so weiter. Wunderbare Statistiken, muss ich sagen, ich beschäftige mich auch mit dem, aber es gibt noch eine andere Komponente und das ist das Mentale. Also, und das ist nicht messbar. Wie vertraut eine Mannschaft am einen Goalie und wie vertraut sie am anderen?
Jetzt im Moment wechseln sich die beiden mehr oder weniger ab, oder? Ist etwa 50-50. Im HCD läuft es ja durchaus. Gut, ja. Am vergangenen Wochenende war es ein bisschen fies. Der ist jetzt aufs Dach gegeben und am nächsten Tag spielt Eschli mal unbegünt.
8-0. Also, 8-0, ja.
Vorne Goal geschossen hat er aber nicht selber.
Nein, hat er nicht auch noch müssen. Gut, eben. Man muss zum Schutz von EHC-Biel schon auch sagen, also das sind dann Spiele, wo eigentlich der Wettbewerb schon nicht mehr stattfindet.
Hinten raus.
Die Mannschaft hört dann auf, richtig spielen, verständlicherweise. Es bringt ja nichts mehr, wenn man weiss, 10 Minuten Verschluss, 6-0. Es gibt so irre Wenden, die beschreiben wir ja auch gern.
Sehr gerne.
Aber die kommen fast nie vor. Oder? Und wenn die Hoffnung aufgibst, dann sagst du, ja, spielt jetzt auch keine Rolle, ob es 7 oder 8-0 ist. Am Schluss, der eine Goalie leidet, der andere jubelt natürlich dann, das ist klar, aber es ist kein Wettbewerb mehr. Und am Vortag hat der andere verloren, 4-1 in Rapperswil. Ja, dann ist natürlich der Impact bei den Fans zum Beispiel, ist natürlich umso verstärkt. Also das gibt dann schon. Also hast du gesehen, mit dem Eschlimann gewinnen wir 8-0, mit dem Senn haben wir 4-1 verloren. Das wird dann so einfach quasi registriert und so ist es dann halt. Das ist dann unser Goalie. Was ich finde in dem Fall, was nicht nötig gewesen wäre, die Kommunikation vom HCD in der Öffentlichkeit breitschlagen, dass man das Schiel Senn jetzt will zur Nummer 1 machen, das ist völlig unnötig. Also man hätte das können intern vielleicht diskutieren. Ja, in Zukunft sehen wir den mal als unsere Nummer 1, aber vor der Hand haben wir den Eschlimann, der sehr gut verhebt bei uns, der sehr gut funktioniert bei uns, wo die Mannschaft gerne hat. Jetzt müssen wir versuchen, den Senn noch reinzubringen, dass wir mal zwei Goalie haben, die funktionieren. Das muss ja das Ziel sein. Und nicht ohne Not so etwas kommunizieren, das finde ich eigentlich die grösste oder die interessanteste Geschichte in dem Ganzen.
Aber wenn man nicht gesagt, man will den Senn einfach mal jetzt in den Spielrhythmus kommen, weil er zu wenig gespielt hat?
Ja, aber das ist irgendwie herzig, aber da geht es ja schon um Punkte. Also, du kannst ja nicht einer Mannschaft zumuten, dass sie soll einen Goalie quasi warm laufen lassen und gleichzeitig verliert sie in Serie. Das findet kein einziger Spieler lustig, oder? Die sagen, ja gut, aber machen doch das in der Vorbereitung oder leihen den aus an ein B-Team. Da soll er dort Praxis sammeln, aber nicht bei uns, wo wir nachher die Rechnung bezahlen. Das muss man einfach alles bewusst sein, das hat eine Auswirkung innerhalb von einer Mannschaft. Dass dann vielleicht ein Abwehrreflex gibt und die Spieler sagen, ja, mit dem mag ich aber jetzt nicht spielen, der soll irgendwie zu Thurgau seine Warmlaufphase.
Bei Thurgau hat erst gerade den Noel Bader seine Warmlaufphase vorab. So das ist nichts frei gewesen.
Der HC hat früher einmal mit Thurgau zusammen geschafft.
Okay.
Darum habe ich das gesagt, nicht zu irgendjemand. Ärger.
Ich weiss. Ich möchte doch nur zeigen, dass ich das weiss, dass der Noel Bader dort, ich glaube, 2 Matches oder so gemacht hat. Egal. Was man aber schon noch muss sagen, zum Sandro Eschlimann, jetzt haben wir irgendwie über ihn, irgendwie immer so peripher geredet. Eigentlich noch bemerkenswert, wer ist, so wie ich es jetzt wahrgenommen habe, von außen eigentlich der sich immer durchgesetzt hat gegen die Widerstände. Also logischerweise will man mit dem HCD, dass er erfolgreich ist, aber man hat mit dem Robert Meyer einen ganz prominenten Kontrahent gehabt letzte Saison. Hat jetzt mit dem Schiel Senn ebenso einen gehabt, wo man mit, ja, wahrscheinlich auch nicht ganz gratis geholt hat. Ist aus Nordamerika zurückgekommen, hat als grosses Talent geholt vorher. Hat, wenn du ja, in der AHL gespielt hast, kannst du auch etwas. Das ist logischerweise jemand mit Rang und Namen und wo man im HCD sich viel verspricht. Und der Sandro Aeschlimann aus der EVZ, Nachwuchsbewegung stammend, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder? Mindestens Academy gespielt und nachher beim EVZ. Und dort logischerweise und klar das Nummer 2 gewesen, sich aber vernünftig geschlagen am Schluss, wenn er hätte dürfen. Und jetzt, wie immer, den nächsten Schritt gemacht. Und ich glaube, das braucht, also das finde ich tatsächlich aus der Distanz sehr beeindruckend, wie du dauernd noch einen irgendwie nebendran oder schräg vorne dran, mindestens, wenn nicht ganz vor dich gestellt überkommst und immer irgendwie in der Lage bist, gleich das auszublenden offensichtlich und einfach deine Leistung abzurufen. Eben, letzte Saison war es ähnlich gewesen. Mhm. Am Schluss eben, hat man dann gefunden, ja gut, der Meier, der passt jetzt nicht mehr zu uns, der soll jetzt bitte weg.
Es ist ja das Interessante daran, finde ich, aus seiner Sicht hätte er sich eigentlich immer können sagen, ja, ich habe noch Nummer 1 vor mir. Für mich ist es relativ einfach, zum gut spielen, weil ich habe keinen Druck. Er hat immer den Meier gehabt oder jetzt den Sen. Aber gleichzeitig jetzt, wo er, also virtuell für mich, hat er Nummer 1 über 9, aber mindestens mal im Moment. Und er zeigt überhaupt keine Schwäche. Also es wäre nicht so, dass er jetzt unter dem Druck zerbricht, weil er wahrscheinlich gefühlt Nummer 1 ist, plötzlich der Hoffnungsträger. Die Unterstützung der Fans, da kommt auch ein Haufen Druck mit sich. Oder? Also das heisst dann schon, jetzt muss ich die Leistungen bringen. Und die bringt er aber auch. Und das ist beeindruckend. Das verrät eine grosse mentale Stärke, die bei einem Goalie eigentlich fast das Wichtigste ist. Weil heben können die alle. Oder? Das technische Rüstzeug müssen die haben, sonst kommen sie gar nicht so weit.
Leistung, grosse Leistung. Wir bleiben beim Eishockey. Es ist sehr eine Eishockey-lastige Veranstaltung heute, nachdem wir den Waar abgefrühstückt haben. Aber erstens haben wir ja gelernt, im Hockey ist der Videobeweis ein bisschen besser. Und zweitens habe ich vorhin und gestern schon Bilder aus dem Kanton Graubünden gesehen. Da hat es schon geschneit. Also ist völlig okay, dass wir im Wintersportmodus sind. Der Timo Meier, müssen wir kurz besprechen, in der NHL, einer von unseren Schweizer Stürmer, mittlerweile ja längstens etabliert. Das überrascht jetzt niemand mehr, dass der gerade Pass kann spielen, aber im Moment macht er schon ein bisschen mehr als das. Steht nach, was ist, 8 Saisonspiel? Irgendwie etwas um den Dreh herum. Bei 5 Goals, 6 Assists. Und
erfreulich.
Blast uns irgendwie da völlig weg.
Ja, begeistert. Immer schon gefallen, weil er halt auf dem Stil her wuchtig, zweikampfstark.
Und er hat es geschafft, dass man wegen ihm eine Regel geändert hat.
Mit dem
Hand. Die Handpassregeln. Genau. Das kann auch nicht manche Schweizer Eishockey-Spieler von sich behaupten.
Bisher noch die wenigsten, genau. Nein, gut,
die Schweizer Eishockey. Eigentlich Martin Brodeur von der Schweiz jetzt, oder? Für den hat man das Trapez hinter dem Goal eingeführt, ja. Wo jetzt auch in der Schweiz irgendwie, weil man weiß, was in der NHL passiert, irgendwann auch muss machen bei uns. Nein, das hängt mit der Synchronisierung von den Regelbüchern zusammen, aber das ist jetzt auch völlig irrelevant. Ich möchte einfach sagen, der Herr Meier, der Herr Brodeur von der Schweiz. Mhm. Ja, jetzt habe ich dir den Schwung genommen.
Verloren.
Aber es ist gleich wieder super Scherz. Ich bin
begeistert wegen dem Timo. Man muss einfach sagen, auch das Spiel, wie es eben Zweikampfstärke ist, nicht irgendwie ein Filigrantechniker, den man ja auch lustig finden kann. Aber mittlerweile, ich glaube, der Timo Meier entspricht irgendwie so dem Modell von Spielern, den man mittlerweile einfach braucht in der NHL. Das ist Mobilität, Grösse allein, kräftig. Das interessiert schon längstens niemand mehr. Mobilität zählt. Mobilität und Widerstandskraft für enge Zweikämpfe an der Bande. Und das ist Timo Meier, oder? Und der Zug auf das Goal und die Wucht, die er entwickelt. Und er ist auch noch stinkfrech zu allem her. Das kommt dazu. Das macht natürlich den Leuten auch Spass. Also ihm zuzuschauen ist wirklich eine Freude. San Jose insgesamt, komme nicht ganz raus, was die Mannschaft will. Dort haben wir vorher kurz auf die Salary Cap Seite geschaut. Also wahnsinnig interessant, muss man sagen. Müssen wir unbedingt erreichen. Werden wir nie schaffen, aber dass wir bei uns auch die Lohntransparenz haben, dass man sieht, wer wie viel kostet, wie viel das die Mannschaft dann effektiv ausgeht.
Und dann noch einen Salary Cap, dass wir können rechnen.
Und Salary Cap und darüber diskutieren und ganze nein, Bücher nicht, das interessiert niemand. Sportbücher, das Übelste, was es gibt.
Moment.
Die liegen wie Blei in den Regal.
Moment,
der, das Buch verschenkt sie seinen Kollegen und die sagen, oh, gutes Buch, bleibt aber immer in dem Plastik und wegen irgendwann als Geschenk weitergeben. Völlig überflüssig.
Das ist der Moment, wo ich noch einmal auf die Muhammad Ali-Biografie von Jonathan Eich herweise.
Das ist eine grosse Ausnahme.
Wo ich nämlich dir empfohlen habe. Und du musst jetzt sagen, ja, das ist eine super Empfehlung, ja, sonst rede ich auch nicht mit dir.
Ja.
Ja, genau. Ja. Nein, aber kann man, also sehr dickes Buch und ein gutes Buch. Sehr lesenswert. Zum Timo Meier, beim Dimitri Filipovic auf Twitter, weil das ist nicht nur die Leserbriefseite, sondern manchmal können auch noch die einen oder anderen guten Inputs von dort. Er ist ein nordamerikanischer Hockey-Experte, darf man sagen. Kommt ein bisschen aus dieser Advanced Stats-Ecke. Hat rausgeschrieben, beim Herrn Meier, die meisten Punkte 5 gegen 5 erzielt, was so also ein bisschen, ja, dann eigentlich das Schwierigste ist, was man kann machen in der ganzen Liga. 18 Grosschancen schon rausgespielt, das ist Platz 3 mit irgendwie noch zwei anderen. 62 Schussversuche, ebenfalls Platz 3 ligaweit. Und wenn San Jose spielt mit ihm auf dem Eis, dann hat man irgendwie 10 zu 3 führt man und in Grosschancen liegt man 40 zu 18 vorne. Also eine sehr komplizierte Art, zum sagen, der Herr Meier ist gut, sehr gut sogar. Jetzt die grosse Frage, die sich jetzt nur noch stellt, der hat noch 1,5 Jahre Vertrag. Ab nächstes Sommer dürfen wir mit ihm verhandeln. Was, wenn der so durchzieht, dann muss ich das sich extrem auswirken finanziell. Denkt es nochmal ein.
Das hoffen wir doch für ihn. Ich glaube, der Vertrag ist dann das letzte Jahr von diesen 4 Jahren mit 10 Millionen dotiert, also geschickt
eingefädelt. Sehr geschickt eingefädelt, was ihm Agent.
So schön heisst. Wahrscheinlich dürfte man da früher dann dran sein und sagen, den Vertrag tun wir jetzt. Verlängern kann man die Verträge ja nicht in der NHL, aber man kann ihm schon einen neuen geben, frühzeitig. Und wird sich sicher keine Sorgen machen müssen. Das ist eine Phase, die sehr,
zweimal warm am
Tag sehr interessant ist im Moment für ihn. Oder? Erstens mal natürlich, wenn du mal da drin bist und weißt, wie haben die nächsten Jahre ein Auskommen verdienen anständig, dann interessiert dich das wahrscheinlich auch nicht mehr. Dann geht es darum, die richtig zu präsentieren und eben regelmäßig konstant die guten Leistungen können abliefern. Dann bist du einer der Grossen und das ist das Ziel, das du hast, wie viel das du damit verdienst. Natürlich ist das auch interessant, aber ich sage mal, wenn du so viel Geld verdient hast wie der Josi, die Josi interessiert das auch nicht mehr, ob er jetzt 8,5 oder 9,5 Millionen verdient. Das ist, das würde mich interessieren, oder? Mit,
ja, schon.
Wenn es dann sehr viel ist. Aber für die ist natürlich das Prestige wahnsinnig wichtig, oder? Und der Timo Meier ist auf dem Weg dazu einer von der bemerkenswertesten Stürmerziehen der NHL. Das ist etwas, was die ganze Schweiz stolz macht.
Eine Frage, die sich aber stellt, wenn man ob es jetzt Vertragsverlängerung oder das Unterschreiben von einem neuen Vertrag ist in San Jose, ist das eine gute Idee? Weil wir haben vorher eben auf Cap-Friendly, das darf man sagen, eine sehr empfehlenswerte Seite, wo eben die ganzen Vertragsdaten von den NHL-Teams zusammentragen. Haben wir auch gesehen, dass in San Jose Leute wie der schwedische Verteidiger Erik Karlsson noch bis 2027 1,5 Millionen verdienen. Es gibt noch zwei andere Starverteidiger, Vlasic und Burns, wo beide, glaube ich, zusammen insgesamt auf 15 Millionen noch einmal kommen. Man hat den Logan Couture auch schon ein älteres Semester im Sturm, wo auch eine sehr, sehr stolze Summe einnimmt. Also, will man denn als persönliche Score-Werte sind ja schön und gut. Das ist nichts einzuwenden dagegen, wenn die hoch sind. Aber irgendwann will man ja noch etwas gönnen. Lohnt sich das, dort zu bleiben und irgendwie zu warten, bis man den Turnaround geschafft hat? Wahrscheinlich muss man den einen oder anderen von diesen Verträgen loswerden, damit man wieder junge, leistungsfähigere Spieler, die wahrscheinlich auch ein bisschen weniger Kosten kann verpflichten.
Das ist die grosse Frage. Ja,
was
will man denn am Schluss eigentlich? Natürlich muss das Ziel sein, irgendwann einen Stanley Cup zu gewinnen. Jetzt, es gibt noch andere Lebensumstände, zum Beispiel San Jose, bekanntermaßen Kalifornien, wahrscheinlich nicht der dümmste Ort zum Leben. Im Silicon Valley ist ja jetzt Ansichtssache wahrscheinlich auch. Für mich wäre zum Beispiel Seattle auch attraktiv, Kraken, neue Mannschaft, könnte ja sein. Vielleicht hat Timo Meier auch andere Ziele, vielleicht wieder mal an die Ostküste, könnte ja auch sein. An und für sich gibt es nichts gegen San Jose einzuwenden, sowieso nicht. Aber wenn man tatsächlich so viel Geld ausgibt für wenige Spieler, das Problem sieht man auch bei Toronto zum Teil, dass es dann halt schon schwierig ist, die Mannschaft auf Trab zu halten. Also das wird vielfach vergessen, die Komponente, dass man nicht alles Geld kann an nur wenige Spieler auszahlen, weil schlussendlich die Mannschaftsleistung entscheidet. Timo Meier verdient nächstes Jahr 10 Millionen, das ist ein Vertrag, der so ausgestattet worden ist mit einem Ziel, nämlich
dass man er ist Restricted Free Agent, das heisst, San Jose darf sowieso jedes Angebot, das für ihn eingeht, noch gleich ziehen damit. Und vor allem, wenn es eine sogenannte Qualifying Offer gibt, vereinfacht gesagt, dürfen wir, also das ist ein Angebot, das man sozusagen macht, ohne dass der Spieler es überhaupt unterschreibt, aber man kommt dann, sollte er nicht unterschreiben, mindestens noch Kompensationen in Form von zum Beispiel Draftpicks über das, so eine Qualifying-Offer darf nicht unter dem bisherigen, unter dem letzten Lohn liegen, also unter diesen 10 Millionen. Das ist für jemanden, der eigentlich 6 Millionen verdient im Durchschnitt, was nämlich im Thibaut Meyer sein eigentlicher Lohn ist und was auch gegen Salary Cap zahlt über die 4 Jahre oder 5 Jahre, wo der Vertrag jetzt läuft, bin ich nicht sicher. Nein, muss 4 sein. Ja, ist nicht schlecht. Also eigentlich 10 Millionen garantiert in seinem letzten Jahr oder, also im Jahr nach dem auslaufenden Vertrag, oder etwas Schönes Langfristiges, höchstwahrscheinlich. Win-win.
Win-win.
Alles richtig gemacht.
Ja, weil er auch alles richtig macht im Moment auf dem Eis, glaube ich. Das sind die Perspektiven, die er hat.
Sehr gut. Unsere Perspektive, Endspurt.
Genau.
Endspurt.
Wir fangen an.
Ich fange an. Und zwar fangen wir an mit jemandem, der, naja, perspektivisch nicht ganz auf dem Level ist von Thibaut Meyer. Am Wochenende ist Mexiko GP in der Formel 1. Antonio Giovinazzi, Abschiedstour, oder wenn wir über etwas anderes reden?
Ich würde lieber über etwas
anderes reden. Was wolltest du reden?
Ich würde eigentlich wissen, wer gewinnt.
Wer gewinnt? Soll ich das fragen?
Max Verstappen.
Wieso?
Red Bull, und der überfährt das Auto und er kann es gleich auf der Piste haben. Das
irritiert mich jedes Mal, wenn du sagst, überfahren.
Gross Favorit. Natürlich, nein, hat mir bei Alfa Sauber eigentlich letztes schon Wechsel gewünscht. Ich finde, ein grosser Kimi-Fan, aber das ist einfach ein Jahr zu lang gewesen und die Fehler häufen sich dann. Giovinazzi hat mich nie überzeugt. Ich wünsche mir zwei neue Fahrer, fertig. Ein neuer Trainer könnte es bald geben in Lugano, obwohl ich das gar nicht richtig hören will. Mein alter Kollege Chris McSorley, den ich selber noch unter ihm spielen durfte. Mit Lugano kommt er nicht so richtig in die Gang. Jetzt hat man bei Lugano gesagt, man will das nicht mehr, das Hire and Fire, und mal eine andere Philosophie verfolgen. Aber es kriselt. Wie sieht es aus?
Ja, weiss ich auch nicht so genau. Also, ich meine, man hat es natürlich schon geschafft, jetzt wieder eine eher negative Serie herzulegen in den letzten Match. Aschua hat man geschlagen. Und Rappi, nicht allzu viele Stunden verkaufen, aber es dann eben auch geschafft, zum Beispiel in Langnau zu verlieren. Das ist logischerweise nicht das, was man sich in Lugano vorstellt. Gleichzeitig, es ist noch sehr früh. Man hat eigentlich in einer Form auch einen Kulturwandel erhofft von der Verpflichtung von Chris McSorley. Also, wenn vor Weihnachten etwas machst, nicht intelligent, würde ich davon abraten, aber wenn uns Geschichte etwas lehrt, dann kann es eigentlich nicht mehr lang gehen, bis es fertig ist mit dem Herrn McSorley. Women's Super League, unsere geschätzte Kollegin Bettina Brühlhardt hat uns vorhin noch den Wink mit dem Zugpaar gegeben. Spitzenkampf. Zürich EC, Derby. Wie geht's aus?
Es tut mir leid, ich bin ein FCZ-Mann, wenn man das so sagen will. Und nicht.
Ich meine, der FC Unterstrasse.
Aber es ist einfach so, dass in unserem Haus früher, ich weiß auch nicht warum, irgendwann mal ein FCZ-Liebli umgegeistert ist und seither ist mir der FCZ sympathischer als GC. Darum tippe ich auf einen Sieg für den FC Zürich. Ist es der FCZ?
Ja, ja, heißt der FC Zürich. FCZ also Frauen, aus Gründen, die sich mir nicht erschließt. Weil beim FCZ, bei den Männern hat es auch einen FCZ Männer. Ja. Aber vielleicht kann man das irgendwann noch anpassen.
Das wird bestimmt irgendwann bald, würde ich sagen, anpassen.
Ja, vielleicht ja. Kommt mir ja dank meinem Geistesblitz endlich drauf.
GC ist nochmals das Thema.
Ja.
Nächste abschliessende Frage an dich, Emanuel Gysi. Super League, IB gegen GC. Schafft es IB zurück in der Erfolgsspur in der Super League?
Ja, also so richtig aus der Erfolgsspur raus ist man ja nicht geraten, oder?
Doch, doch.
Man hat Gal verloren, fair enough. Man ist im Göpp raus, okay. Aber, und jetzt gegen Villarreal, heute oben, wir nehmen am Dienstag auf, gibt es ja ein 1-1, wahrscheinlich ein würdiges. Das heisst, man tut noch alle Chancen wahren. Mal schauen, ob das aufgeht. Ja, dann geht's, so gibt es 2-0, eindeutig.
Gut.
Du tippst nicht?
Ich tippe nicht.
Okay, also wir danken fürs Zulassen. Wir bedanken uns beim Andreas Böhni, der uns freundlicherweise seine Expertise zur Verfügung gestellt hat. Sehr vielleicht schön. Kann er uns nächste Woche auch bei den Nazi weiterhelfen. Mal schauen, wäre eigentlich noch eine Idee. Abonniert uns, bewertet uns, empfehlt uns, schickt uns Inputs. Und vor allem Kompliment. Kritik, ja, ist auch okay, aber eigentlich, die können wir so oder so mit. Wir bedanken uns herzlich. Auf Wiederhören.
Ade.